Moin! Herzlich willkommen, neue Folge Frag Culture. Heute mit mir, Christoph Kröger, und natürlich auch wieder mit euren Fragen, die auf dem YouTube-Community-Tab oder, wenn ihr uns supportet, auf unserem Discord-Channel gestellt habt. Bevor jetzt vor allem alle Schalker schon in die Tasten hacken, was trägt denn da für ein Trikot? Man sieht mich sehr, sehr selten in Trikots von deutschen Vereinen. Ich habe ja ab und zu Trikots an, ja, aber sehr selten von deutschen Vereinen. Das hat unterschiedlichste Gründe, aber diese Woche ist es jetzt schon das zweite Mal, dass ich ein deutsches Trikot anhabe. Und ich finde, das ist den Umständen absolut angemessen. Am Samstag hat man mich in Berlin mit einem 98-99er Champions League Trikot von Kaiserslautern gesehen. Ein absoluter Banger in meinen Augen. Eins meiner Lieblingstrikots, so ganz grundsätzlich. Das natürlich, weil es gibt wenig Spiele, wo ich so parteiisch bin sozusagen, wie jetzt im DFB-Pokalfinale und am kommenden Samstag im Champions-League-Finale. Deswegen habe ich gedacht, ich packe mal dieses super Dortmund-Trikot aus. Einer meiner Lieblings-Dortmund-Trikots. Ende der 90er müsste das gewesen sein. Da habe ich gerade mit dem Fußballgucken angefangen. Und natürlich, Dortmund war erfolgreich. Und als kleiner Junge dachte man damals, oh, die sind gerade Champions-League-Sieger geworden. Die finde ich jetzt am besten von allen Vereinen. Und das ist ein Trikot, wirklich sehr, sehr viele Kindheitserinnerungen, die da dranhängen. Und ja, am Samstag wird Dortmund die Daumen gedrückt. Und deswegen aus gegebenem Anlass dieses Trikot. Aber wir gehen in eure Fragen und zwar direkt wieder mit einem Quickfire. Ja, zum Reinkommen, zum Warmwerden, mache ich ganz gerne. Und zwar ein Quickfire, das auf Discord gestellt wurde von Lucinho. Moin Christoph, kurzes Quickfire. Welches sind deine Lieblingsspieler in den folgenden Bereichen? Diese Bereiche gehen wir gleich alle nach und nach durch. Ganz wichtig, Lieblingsspieler. Nicht, wo ich sage, das sind gerade die besten Spieler in diesem Bereich auf der Welt. Das ist eh immer sehr schwierig dann zu benennen. Beim ersten Spieler könnte es sogar übereinstimmen. Sondern meine Lieblingsspieler. Und ich bin mit aktuellen Spielern gegangen. Jetzt nicht komplett irgendwie die komplette Fußballhistorie, die aktuell noch aktiv sind. Und wir fangen mit dem Bereich Dribbling an. Und ich weiß nicht, warum. Aber Jeremy Doku war mein erster Gedanke. Weil ich das Gefühl habe, also ich bin grundsätzlich, wissen die uns schon länger verfolgen, ich bin kein Fan eigentlich von reinen Dribblern. Ja, es gibt viele Spieler, die sind hervorragende Dribbler, aber dann dribbeln sie des Dribbelns wegen und vergessen dann so ein bisschen die Zielstrebigkeit und andere Dinge und verlieren sich so ein bisschen im ständigen 1 gegen 1. Jeremy Doku gehört da auch fast noch ein bisschen zu. Gleichzeitig habe ich dann gemerkt, als ich das überprüft habe, woher dieser Gedanke kommt, dass dieser Mann trotzdem die Zielstrebigkeit dabei nicht verliert. Ich finde, Jeremy Doku ist einer der wenigen Spieler aktuell im Weltfußball, wo ich denke, jedes Mal, wenn der den Ball am Fuß hat und ins 1 gegen 1 geht, das wird gefährlich. Das kann gefährlich werden, wenn er mit Tempo auf dich zugehen kann. Und ich war einer der nicht wenigen, aber es gab ja viel Kritik für den Transfer von Manchester City. Ich habe mir gedacht, ja, das kann richtig gut funktionieren und es hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Er ist tatsächlich einer, statistisch zumindest, einer der besten Dribbler der Saison gewesen, zumindest einer der besten Ballträger der Saison. Fünftmeister erfolgreiche Offensiv-Zweikämpfe in den Top 5 Ligen, gewinnt über 55% davon, absoluter Topwert, mit großem Abstand Platz 1 bei raumgewinnenden Ballbesitz. Das heißt, wenn er den Ball hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass er damit einen Raumgewinn kreiert und das kann ziemlich wertvoll sein. Mit riesigem Abstand Platz 1 bei Ballführungen in den Strafraum. Und das bei gerade mal 18 Startelf-Einsätzen. Also er hat in diesen 18 Startelf-Einsätzen und als Joker dann sehr, sehr viele dieser Situationen kreiert. Und das kann natürlich einen unglaublichen Value mitbringen, wenn du eben den Ball am Fuß hast und damit mit Ball am Fuß in den Strafraum eindringen kannst, in diesen gefährlichen Bereich kommen kannst. Unglaublich gefährlicher Spieler, wo es einfach Spaß macht, dem beim Dribbeln zuzuschauen, sein Tempo-Dribblings. Vinicius Junior hätte man hier auch noch nennen können, definitiv, und noch ein paar andere. Aber irgendwie, Jeremy Doku war mein erster Gedanke. Spielübersicht ist der zweite Bereich. Bin ich nicht an Toni Kroos vorbeigekommen. Ja, aktive Spieler, noch ist er aktiv, nicht mehr lange, aber aktuell ist das noch der Fall. Ich finde, niemand kommt da an Toni Kroos vorbei. Und wenn wir über halt nicht die Besten, also wahrscheinlich ist er auch der Beste, geht ja so ein bisschen Hand in Hand, aber ich finde, es macht unglaublich viel Spaß, ihm dabei zuzuschauen, wie er das Spiel sieht, wie er Räume sieht. Ich erinnere mich dann noch an diesen großartigen Pass, ich glaube mit Außenriss sogar, auf Vinny Junior, wo Bellingham glaube ich, applaudiert, während der Ball noch unterwegs ist. Müsste diese Saison gewesen sein. Großartiger Ball. Und das sieht man halt immer wieder von ihm. Und gerade bei ihm macht es das, weil das mit so einer Lässigkeit macht, mit einer Ruhe. Ja, bewegt sich gar nicht da viel, guckt ein bisschen, guckt, wo sind die Räume, wo sind die Spieler, wo sind die Laufwege. Zack, kommt der Ball. Einfach wunderschön anzuschauen. Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Ja, fand ich schwer. Gibt es viele, finde ich. Aber dann habe ich mich auf diese Saison oder an diese Saison erinnert und dachte mir, ja doch, da gab es einen, wo ich einfach mit offenem Mund da saß und gedacht habe, mein Gott, ist der eiskalt. Wie kann man so eiskalt vor dem Tor sein? Und das ist Serhou Guirassy tatsächlich. Und es hat geklickt zwischen mir und ihm am 5. Spieltag der Bundesliga-Saison. Ich habe es extra nochmal nachgeschaut. Das war nämlich das Spiel gegen Darmstadt. Ich bin der Meinung, das war ein Standalone-Spiel. Vielleicht war es Freitagabend. Könnte Freitagabend gewesen sein, weiß ich nicht mehr, aber es war auf jeden Fall ein Spiel, was ich als Einzelspiel geguckt habe. Und da gab es die Situation, da bekommt er den Ball an der Strafraumgrenze, dreht sich um und jagt den Ball einfach völlig ansatzlos in den Winkel. Da dachte ich schon, wo kommt das her? Wo kommt dieses unfassbare Selbstvertrauen her? Wahrscheinlich aus den Spielen davor, wo er auch schon sehr, sehr gut gespielt hat. Und dann gab es noch das 3:1. Ein ganz anderes Tor. Bekommt er den Ball im Strafraum, steht alleine vor dem gegnerischen Torwart, vor Schuhen und lupft den mit einer Selbstverständlichkeit, mit einer Eiseskälte einfach trocken über den Torwart ins Tor, als wäre es nichts. Und das ist für mich der Inbegriff von Kaltschnäuzigkeit. Aus wenig viel machen oder dann aus den großen, aus den hochprozentigen Situationen einfach ganz, ganz selbstverständlich den Ball reinzumachen. Und auch das ist tatsächlich statistisch belegbar, weil der Mann hat 28 Bundesliga-Tore gemacht bei 20,8 Expected Goals. Das ist ein sehr großer Unterschied. Das bedeutet, er macht halt mehr, als er machen müsste sozusagen, als das, was statistisch erwartbar ist. Und ich finde, das hat diese komplette Saison auch wieder gespiegelt. Und für mich aktuell in dem Bereich mein Favorit. Lieblingsspieler in Sachen Stellungsspiel, das ist natürlich super schwer zu greifen. Da habe ich mir gedacht, welcher Spieler ist so, welcher Verteidiger ist einer, der eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt, der sich quasi wenig dafür bewegen muss, um Bälle abzufangen, um in Zweikämpfe zu kommen. Ich bin nicht an Virgil van Dijk vorbeigekommen. Ich finde, niemand ist so gut darin, einfach so als Anker zu fungieren, dann zu dirigieren auch und dann kommt irgendwie mal ein langer Ball, aber er ist schon da, fängt den Ball ab, kein Problem. Oder auch, ich erinnere mich an so ein paar Situationen, zum Beispiel gegen Haaland, wo Haaland irgendwie im Vollsprint auf ihn zuläuft und er einfach mit so einem guten, mit so einer guten Antizipation, mit einem guten Stellungsspiel eben, das Ganze quasi so aufsaugt, diesen Angriff so aufsaugt und komplett die Gefahr rausnimmt. Überhaupt nicht überhastet agiert. Deswegen Virgil van Dijk für mich da mein Lieblingsspieler. Dann kommen wir zu Zweikampfstärke. Ich habe jetzt eher so an Zweikampfhärte gedacht, wo du immer das Gefühl hast, boah, wenn der in Zweikampf geht, dann kann es jederzeit irgendwie knallen. Gibt es auch einige. Ich bin bei Antonio Rüdiger gelandet. Ich glaube, da ist es gar nicht nur die Zweikampfstärke, Zweikampfhärte, sondern auch das dazwischen. Also wie er quasi Spieler auch mental beeinflusst durch seine Präsenz, nenne ich es jetzt mal. Das macht mir einfach unglaublich viel Spaß, das mit anzuschauen. Das ist halt ein Spieler, ich finde, Robert Andrich könnte man auch da nennen. Das sind so Spieler, die du in deinem Team haben willst, aber auf gar keinen Fall gegen sie spielen willst, weil das macht einfach gar keinen Spaß. Standards. Oh, da bin ich in der Bundesliga geblieben, Alejandro Grimaldo. Ich erinnere mich an, ich glaube, 2 direkte Freistoßtore dieses Jahr. Oh. Da, es gab eine Phase, beziehungsweise diese direkten Freistoßtore sind ja zumindest gefühlt echt wenig geworden, wenn man das mal mit früher so vergleicht. Und es gibt wenig Spieler, wo ich, sobald es dann diese direkte Freistoßsituation gibt, wo ich als Gegner Angst hätte, dass es jetzt knallen könnte. Aber bei Grimaldo ist das der Fall, finde ich. Und Shoutout sollte natürlich auch noch Jan-Niklas Beste bekommen. Deutsche Ward-Prowse. Unglaublich guter Freistoß. Oder generell Standardschütze. Distanzschüsse, auch das ist seltener geworden. Ja, also man versucht halt natürlich in Zeiten von Analytik sich eher in die hochprozentigen Abschlusssituationen zu bringen, in die wertvollen Abschlusssituationen und da gehören Distanzschüsse definitiv nicht unbedingt dazu. Deswegen diese Steven Gerrards, Frank Lamperts der Welt gibt es gar nicht mehr so, wo du immer das Gefühl hast, der könnte jederzeit aus der Distanz abziehen. Viele trotzdem, wo ich sagen würde, die sind brutal gut, was das angeht. Granit Xhaka hat ein paar schöne Distanztore gemacht, jetzt gerade auch im Finale. Ich bin aber bei Phil Foden gelandet. Ich bin in England gelandet, weil auch der hat mehrere absolute Banger-Tore aus der Distanz gemacht dieses Jahr. Eher so Schlenzer, aber das war ja nicht die, das Kriterium. Phil Foden außer Distanz, wenn man den zum Schuss kommen lässt, sehr, sehr gefährlich. Nächste Frage kommt passend zum Champions League Finale von Afro Ronny. Afro Ronny schreibt: Hallo Krögi, gib uns doch mal deine Prognose für das Champions League Finale. Liebe Grüße aus der Händelstadt. Was soll ich euch erzählen? Real Madrid ist haushoher Favorit und natürlich absolut berechtigt auch der Favorit, dieses Spiel zu gewinnen. Ich werde tatsächlich vor Ort sein, kann ich an dieser Stelle mal erzählen. Ich habe großes Glück, da an Tickets gekommen zu sein. Ich werde euch auch mitnehmen auf dem Calcio Berlin Challenge Channel bei Instagram. Werde ein paar Stories machen, werde euch da mit ins Stadion nehmen. Denn über Adidas haben wir die Tickets bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal. Ja, also da geht für mich wirklich ein großer Traum in Erfüllung, mal bei einem Champions-League-Finale mit dabei zu sein. Dann auch noch in London. Ich glaube, das wird ein großes Fußballfest, gerade mit deutscher Beteiligung dann natürlich auch, aber das wäre schon, das wird schon in Richtung Wunder gehen, oder? Wenn der BVB gewinnt, ich habe mal geguckt, so bei den Wettquoten, also 5-1, dass der BVB gewinnt, das ist für ein Finale halt schon sehr, sehr krass. Und ich finde aber das Spannende, du kannst wirklich schon irgendwie so ein Engel finden oder Argumente finden pro BVB. Und ich finde auch ganz spannend, dass es zwei Mannschaften ausgerechnet sind, die auch ein bisschen Glück gebraucht haben und jetzt auch nicht in jedem Spiel überzeugt haben. Also ich habe nach dem Spiel gegen PSG von Dortmund, habe ich mal so eine kleine statistische Übersicht bei Twitter rausgehauen, können wir hier mal einblenden. Sowas nennt man, wenn alle die FM spielen, also Fußballmanager, das nennt man FM'd werden. Ja? Also viel besser sein, hoch überlegen sein, viel mehr Torchancen sich herausspielen, viel bessere Torchancen vor allem auch und am Ende aber trotzdem verlieren. Und PSG wurde klassisch FM'd. Also Dortmund, was waren das? 5 Aluminiumtreffer über die beiden Spiele. Brauchen wir nicht drum herum reden, erzähle ich euch auch nichts Neues. Aber Real hatte ja auch solche Spiele. Gegen Manchester City können wir auch hier mal einblenden. Also 30% Ballbesitz. 0,74 zu 3,25 Expected Goals. Ich weiß nicht, ob ich schon mal tatsächlich gesehen habe, wie eine Mannschaft über 3 Expected Goals kreiert und kein Tor schießt. Weiß ich nicht, ob ich das schon mal gesehen habe. Also beide haben auch ein bisschen Dusel gehabt, beide mit ein bisschen Glück weitergekommen. Der große Unterschied ist halt, wir sprechen hier über den Tabellenfünften in der Bundesliga, der, ja, also ich finde, der Weg ins Finale wird für Dortmund immer ein bisschen zu schlecht geredet. Ja, das war jetzt kein einfacher Weg, aber man hätte es auch deutlich schwieriger treffen können. Trotzdem PSG am Ende rausgehauen. Das musste auch erstmal schaffen. Und auf der anderen Seite haben wir ein Team, was Meister geworden ist und unter anderem City und Bayern raushauen musste. Klar, Bayern jetzt auch nicht die Übermannschaft, aber wenn du mal das mit Atletico vielleicht vergleichst und PSV, ich glaube Leipzig war der dritte Gegner von Real, aber City, wer City raushaut, hatte schon den schwierigsten Weg, glaube ich, den du haben kannst aktuell. Und dann die Bayern in der Champions League, auch ein anderes Bayern als in der Bundesliga gewesen. Alles andere als Real wäre ein Wunder. So, das wissen wir. Aber was spricht für den BVB? Der BVB ist am stärksten, wenn er nicht Favorit ist. Ja, der BVB ist am stärksten, wenn er vorsichtig agieren kann, wenn er sich ein bisschen zurückziehen kann, wenn er passiv agieren kann, wenn er nicht agieren muss, auf der anderen Seite, wenn er zu Umschaltsituationen kommen kann. Das Problem halt an der Sache ist, dass Real das auch gerne so hätte und auch so spielen kann. Das ist auch keine Mannschaft, die unbedingt den Ball dauerhaft haben muss, die auch gerne umschaltet. Und wenn du dich gegen Real tief reinstellst, dann haben die halt auch die offensive Qualität, irgendwann ja diesen Block zu knacken. Dafür ist die individuelle Qualität einfach zu hoch. Und auch wenn du das vergleichst mit PSG hat natürlich gerade mit Mbappé und mit ein, zwei anderen Spielern eine unglaublich hohe Qualität vorne in der Offensive. Aber wenn du das jetzt nochmal mit Real Madrid vergleichst, vor allem hast du da eine Offensive, die in meinen Augen deutlich mehr Kaltschnäuzigkeit, mehr Effizienz und mehr Torgefahr ausstrahlt als die von PSG. Das wird halt super schwer, das dann über 90 Minuten durchzuhalten. Noch ein weiterer Vorteil aber für den BVB ist, für Dortmund gibt es nichts zu verlieren. Dortmund hat überhaupt nichts zu verlieren. Nichts, gar nichts. Die können da reinkommen. Niemand erwartet, dass die gegen Real Madrid gewinnen. Und ich glaube, da kannst du mit einer Leichtigkeit aufspielen, mit einer Fuck it-Haltung, so. Und auf der anderen Seite, natürlich, Real Madrid hat auch schon zig dieser Finals gespielt, aber da gibt es ein paar Spieler, da ist schon mehr Druck drauf als sonst. Ein Bellingham will direkt in seinem ersten Jahr bei Real natürlich die Champions League mit nach Hause bringen. Ein Toni Kroos, letztes Spiel für ihn. Wer weiß, wie oft ein Modric noch in so einem Spiel steht. Gut, weiß ich nicht, ob der von Anfang an spielen wird, aber da gibt es schon so ein paar Aspekte. Alleine diese Kroos-Nummer. Wer weiß, was das mental mit der Mannschaft macht. Vielleicht. Ja, ich versuche es nur positiv irgendwie zu drehen. Vielleicht verkrampft Real Madrid sogar ein bisschen, ja? Wissen wir nicht. Aber ich kann nicht auf den BVB tippen. Ich hoffe es sehr. Ich drücke dem BVB die Daumen und es wäre irgendwie eine geile Story. Gerade mit Marco Reus natürlich wäre das einfach das perfekte Ende. Aber ich kann nicht auf Real tippen. Die nächste Frage kommt von Silas Cortez. Gude, passend zur kommenden Europawahl, wie würde deiner Meinung nach die Starting 11 eines gemeinsamen europäischen Teams aussehen, wenn aus jedem Land nur ein Spieler nominiert werden dürfte? Liebe Grüße aus dem Endpunkt der meistbefahrenen Wasserstraße der Welt. Grüße dahin. Finde ich ganz spannend. Europawahl, wenn ihr wählen dürft, geht bitte wählen, wofür auch immer. Aber wichtig, da mitzumachen. Eine Starting 11, also ein europäisches Team. Hier ist keine Rede davon, dass diese Spieler bei der EM dabei sein müssen. Ich habe lange drüber nachgedacht, weil man kann da sehr viel rumschieben. Wo gewichtet man irgendwie die Top-Nation hin? Wo nimmt man die Spieler aus? Frankreich, England und so weiter. Ich habe mir aber gedacht, na, gehen wir mal von hinten durch. Im Tor die Schweiz mit Kobel. Viererkette bestehend aus Kroatien, Guardiol, aus Dias, Portugal. Wir haben Bastoni aus Italien und Frimpong aus der Niederlande. Wir kommen gleich zum taktischen Aspekt. Dann haben wir eine enge Raute im Mittelfeld, bestehend aus vier zentralen Mittelfeldspielern. Auf der 6, Rodri, Spanien. Dann die zwei Achter, das ist einmal Belgien mit De Bruyne und Bellingham, England. Deutschland kommt auf der 10 mit Florian Wirtz. Ich finde, man kann bei Deutschland echt viele Spieler hier nennen. Also Musiala natürlich, allen voran. Neuer, Kimmich. Diverse Spieler, glaube ich, hätten hier irgendwo einen guten Platz gefunden. Aber ich finde, Florian Wirtz auf der 10 passt sehr gut zu diesem Team. Und dann wollte ich die zwei besten Offensivspieler der Welt, wahrscheinlich, neben Harry Kane, mit Mbappé und Haaland vorne drin haben. Und dann haben wir Frankreich und Norwegen. Ich finde, das ist eine richtig gute Mannschaft, vor allem, wenn man sich das anschaut. Frimpong natürlich als sehr, sehr offensive Rechtsverteidiger-Option, zieht aber nach vorne, kann quasi als Flügelspieler gehen. Wir haben ja keine Flügelspieler. Mbappé aus dem Zentrum lässt sich auf die linke Seite so ein bisschen, oder ja, lässt sich auf den linken Flügel fallen. Frimpong auf der anderen Seite, Haaland vorne drin, dann diese vier zentralen Mittelfeldspieler und dann sichern wir das Ganze mit einer Dreierkette bestehend aus Guardiol, Dias und Bastoni ab. Super. Gute Mannschaft. Ich habe euch noch eine Bank mitgebracht. Mit so Leuten wie David Hanko zum Beispiel für die Innenverteidigung. Mit Andrew Robertson, Schottland. Mit Kvaratskhelia. Mit Szoboszlai natürlich Ungarn. Wir haben Dovbyk, der bei Girona eine sehr starke Saison gespielt hat. Ukraine für den Sturm als Alternative zu Haaland. Çalhanoğlu. Quasi auch noch für das zentrale Mittelfeld. Da haben wir auch noch einen Sabitzer aus Österreich, um da ein bisschen Backups zu haben. Und auch noch einen zweiten Mittelstürmer mit Florian Schick. Florian Schick. Können wir hier kurz cutten? Wie heißt der Mann? Patrick. Patrick Schick. Gott, Florian Schick. Florian Wirtz und Patrick Schick. Tschechien für Sturmzentrum. Ja, finde ich gut. Wie sieht eure aus? Schreibt sie in die Kommentare, weil da gibt's hunderte Möglichkeiten, was ich rumgeschoben habe. Meine Güte. Gerne in die Kommentare damit. Und wir kommen zur nächsten Frage von Evil Jared. Ich muss das hier mal größer machen. Also das ist hier nichts für alte Leute. Schriftgröße 8. Evil Jared 11. Hi Krögi. Leverkusen war gegen Atalanta ziemlich deutlich, Atlanta hast du geschrieben, auch spannend, gegen Atalanta ziemlich deutlich nicht in der Lage, hinten rauszuspielen, bedingt durch Bergamos intensives Pressing. Warum ist es so schwer, sich darauf vorzubereiten, um Lösungen zu finden, beziehungsweise im Spiel selbst darauf zu reagieren? Ich liebe solche Fragen, weil dann kann man nochmal über auch so taktische Aspekte hier im Fragcalcio sprechen. Atalanta ist einfach besonders extrem, auch was ihre Herangehensweise angeht. Weil es gibt viele Mannschaften, die hochpressen, die sehr intensiv pressen. Aber es gibt nicht viele Mannschaften, die das machen und gleichzeitig Mann gegen Mann über den ganzen Platz anlaufen und halt eben auch so hoch stehen und so hoch anlaufen. Und ich kann das mal, es ist Zeit für die Taktiktafel. So, ich habe das Ganze mal vorbereitet. Rosa ist Leverkusen und weiß ist Bergamo. Lasst euch nicht von den Gelben hier beeinflussen. Irgendwie haben wir keine rosa Magnete mehr. Aber das ist auch Leverkusen. So, was will Leverkusen machen? Leverkusen will eigentlich hier im Zentrum super, super eng stehen. Gerade mit den zwei Sechsern. Damit du halt hier ja, in so diagonalen Passformen aufbauen kannst. Dafür willst du super, super eng stehen. Das Problem ist, wenn hier immer jemand drauf ist, dann zwingen die Gegner quasi die Mannschaft dazu, weiter auseinander zu stehen, weil du natürlich als Spieler versuchst, dir Platz zu verschaffen. Und dann kannst du sie hier so ein bisschen auseinanderziehen. Ja, hier immer ist jemand dran. Und dann kannst du nicht mehr über dieses Kurzpassspiel so gut agieren, weil du einfach zu weit auseinander stehst. Und es gibt einen guten Tweet. Ich stehe hier wie so ein Gnom, Alter. Da gibt es einen guten Tweet von meinem Kollegen Niklas Levinson, der euch das Ganze mal gezeigt hat, wie weit die Passwege waren für Leverkusen und wie ungewöhnlich weit die auch waren, weil Atalanta es eben geschafft hat, hier dieses Zentrum quasi so ein bisschen aufzubrechen, weil jeder von diesen Sechsern zum Beispiel hat versucht, sich Platz zu verschaffen, indem sie weglaufen von ihren Gegenspielern, was dann aber halt mit dem Passspiel und dem Aufbauspiel von Leverkusen nicht mehr so gut funktioniert hat. Also du kannst diese enge Struktur nicht mehr so beibehalten, weil du dich nicht mehr so frei bewegen kannst. Und was Leverkusen auch immer wieder machen will, was sehr, sehr wichtig ist für ihr Spiel, ist, dass diese Spieler, also beispielsweise, wir haben hier eine normale, machen wir jetzt mal eine Fünferkette, ja? Und die Spieler werden hier gedeckt, gerade diese beiden Zehner, und versuchen dann aber, sich in diese freien Räume halt hier fallen zu lassen, ja? Zum Beispiel in diese, oder dann lässt sich ein Florian Wirtz mal hier in diesen Raum fallen lassen, also zwischen die Ketten, in die freien Räume, damit sie hier den Ball bekommen können und dann, für alle, die wie Spiel eigentlich Leverkusen gesehen haben, entweder direkt klatschen lassen oder, wenn sie keinen hinter sich haben, aufdrehen und nach vorne kommen, in Richtung Angriff schalten. Wenn du aber keine Räume hast, weil es keine Ketten gibt, weil bei Bergamo sieht das nicht nach einer Kette aus, sondern die sind ja die ganze Zeit dran, ja, dann gibt es keine Räume, in die du dich fallen lassen kannst. Und wenn du jederzeit den Pass bekommst und im Rücken, wenn du den Ball annimmst, ist schon jemand an dir dran, klebt dir schon jemand auf dem Fuß, dann kannst du halt nicht dein gewohntes Spiel aufbauen. Das sind, glaube ich, die zwei wichtigsten Aspekte, die du Leverkusen nimmst. Dieses enge, kompakte hinten rausspielen und eben nicht die Räume zwischen den Ketten anbietest, wo sie sich reinfallen lassen können. Und das ist tatsächlich in meinen Augen die beste, das ist die perfekte Antwort auf den Spielstil, wie ihn Leverkusen diese Saison geprägt hat und dauerhaft umgesetzt hat. Also eine gute Antwort auf diese ballbesitzorientierten Kurzpass-Teams, wie es Leverkusen eben ist. Das Problem an der Sache ist nur, das ist jetzt nicht einfach so umsetzbar. Du kannst nicht sagen, okay, heute spielen wir mal ultra-aggressives 1-gegen-1-Pressing über den ganzen Platz. Das muss unglaublich gut gelernt sein. Da muss es diese Automatismen geben. Da musst du die Timings drauf haben. Da musst du eben, wie ich es eben gesagt habe, bei den Ballannahmen sofort da sein. Zumindest bei manchen Spielern. Und das ist natürlich mega riskant, weil, wie ich gerade gezeigt habe, du hast gar nicht mehr die Ketten, du hast nicht mehr diese Ordnung. Wenn es dann mal der Gegner, jetzt aus Atalanta-Perspektive, wenn es mal der Gegner schafft, ein 1 gegen 1 zu überspielen, entweder durch ein Dribbling, ja, beispielsweise, oder durch eine gute Bewegung, dass sich jemand von seinem Marker lösen kann, oder durch gute Laufwege, oder durch gutes Passspiel, dass du eben trotz des Drucks gut hinten rausspielen kannst, dann entstehen natürlich riesige Räume, weil diese Ordnung ist ja im Prinzip dann keine Ordnung wie bei anderen Teams, sondern teilweise vogelwild, weil du kannst natürlich, wenn du mit Mann gegen eine Manndeckung spielst, kannst du diese Manndeckung natürlich auch beeinflussen und die Leute aus ihren Positionen zielen, den Innenverteidiger viel zu weit mit nach vorne ziehen, dann ist dahinter in seinem Rücken viel Platz und so weiter und so fort. Das muss unglaublich diszipliniert auf der einen Seite sein, aber auch eben sehr gut ausgeführt sein. Also Atalanta, ich meine, die sind ja jetzt nicht sind ja jetzt auch nicht Meister geworden in der eigenen Liga, weil sie halt auch genau damit dann auch gegen manche Gegner Probleme hatten, mit den Räumen in den Rücken der Verteidiger beispielsweise. Wenn du das gut aushebeln kannst, dann gibt es für diese Mannschaft auch enorme Probleme. Alonso wird nicht überrascht davon gewesen sein, weil es ist das, was Atalanta eigentlich schon seit Jahren praktiziert und gerade diese Saison auch sehr, sehr erfolgreich. Und ich finde auch, man hat reagiert. Zum Beispiel ist ja ein absolut probates Mittel, mit einem großen, physisch starken Zielspieler zu arbeiten, den Ball irgendwie zu diesem Zielspieler zu bekommen. Der macht den Ball gegen seinen Marker fest, ja, der kann ihn nicht irgendwie stören, du machst ihn fest und die anderen Spieler, die anderen Offensivakteure können mit Sprints in die Tiefe beispielsweise sich von ihren Manndeckern entsprechend lösen und dann hast du eine ganz andere Chance, auch mal in Umschaltmomente zum Beispiel zu kommen. Das wurde ja beispielsweise gemacht, also in der Halbzeit wurde Boniface zum Beispiel gebracht, aber dann in der zweiten Halbzeit war das Spiel ein ganz anderes. Dann kamen die Änderungen so ein bisschen zu spät vielleicht. Was man dazu auch sagen muss, zu diesem Spiel jetzt konkret, Atalanta war halt monstereffizient. Also Atalanta hat 3 Tore aus 0,68 Expected Goals gemacht. Ultra effizient. Und dann in dem Spiel war natürlich auch das Problem, dass Leverkusens wichtigste Spieler im Aufbauspiel einfach keinen so guten Tag hatten, allen voran Granit Xhaka nicht. Also Granit Xhaka hatte in dem Spiel eine 76% Passquote, der hat über die ganze Bundesliga-Saison 92%. Der hatte in dem Spiel 32 Ballverluste, der hat auf die Bundesliga-Saison gesehen 10,4 pro Spiel. Und das war einfach die richtige Herangehensweise von Atalanta. Mega riskant. Es ist ihnen auch schon ein, zwei Mal in der Saison auf die Füße gefallen. Aber wenn du es eben so umsetzt und dann eben so eine Mannschaft, ja, oder so Spieler mal vielleicht einen etwas schlechteren Tag haben, dann kannst du damit eben sehr erfolgreich sein, so wie es Atalanta war. Deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, das wird die nicht überrascht haben. Vielleicht hat man da strategisch zu Beginn des Spiels ein paar Fehler gemacht oder vielleicht auch zu spät darauf reagiert. Wie auch immer. Gleichzeitig war es einfach ein perfektes Spiel von Atalanta und ich weiß gar nicht, wie viel man da aus Trainerperspektive hätte gegen machen können. Nächste Frage kommt von Gotta Be Built, glaube ich. Hallo Krögi, die Bundesliga will ja, dass wir mehr Spiele schauen. Würdest du es okay finden, wenn es neben 2 direkten Aufsteigern auch 2 Relegationsspiele gibt oder dass jeweils 16 und 15 nochmal gegeneinander spielen müssten? Um die Relegation. Ich empfehle dir Satzzeichen, mein Freund. Macht es deutlich verständlicher. Macht es einfacher, deine Frage auch zu lesen. Was ich daraus ziehe, ist die Frage, Relegation abschaffen, ja oder nein? Und endlich kann ich mal ohne HSV-Brille sagen, ja, Relegation abschaffen, definitiv. Und wir haben schon oft darüber gesprochen. Wir reden eigentlich jedes Jahr darüber, nach der Relegation. Erstmal Glückwunsch an den VfL Bochum. Das war unfassbar. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass Bochum das noch im Rückspiel irgendwie drehen kann und dann natürlich an Spannung kaum zu überbieten, das Ganze bis ins Elfmeterschießen zu bringen und da dann zu gewinnen. Da gehört natürlich auch ein bisschen Glück zu. Und trotzdem zeigt es mir, du kannst als Zweitligist sogar mit 3:0 das Hinspiel auswärts gewinnen und steigst trotzdem nicht auf. Ja, unglücklich am Ende, aber die haben 3:0 das Hinspiel gewonnen. Und das unterstreicht ja eigentlich nur, auch wenn das Spiel jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel dafür ist, aber wenn du das Gesamtbild der Relegation anschaust, unterstreicht es ja einfach nur mal wieder, wie unfair das Ganze ist. Also wir haben jetzt seit 2009 16 Mal Relegation erlebt, seit der Wiedereinführung der Relegation. 3-mal ist der Zweitligist aufgestiegen. Das ist kein Wettbewerb auf Augenhöhe. Du spielst als Dritter eine richtig gute Saison über 34 Spieltage und muss dann gegen eine Mannschaft, die keine gute Saison gespielt hat, ganz und gar nicht, aber halt viel mehr Kohle zur Verfügung hat, antreten, gegen die du einfach, also aus wirtschaftlicher Perspektive, keine Chance haben solltest. Natürlich in 2 Spielen, ja, ist es dann halt auch schon mal vorgekommen, dass der Zweitligist aufsteigt, aber halt, wie gesagt, nur 3-mal. Jetzt ist die Frage, was machen wir daraus? Also das kann man ja nicht ewig so weitermachen. Vor allem ist es ja auch langweilig, weil sich die erste Liga ja viel weniger durchmischt, wenn immer nur 2 absteigen, 2 aufsteigen. Es wäre doch geiler, wenn wir eine größere Durchmischung hätten. Und du hast es gesagt, die DFL will mehr Spiele haben insgesamt, um natürlich auch mehr Spiele zu vermarkten, mehr vermarktbare Spiele, mehr Einnahmen. Weil die vermutlich fairste Lösung wäre wieder, wie es vorher war, 3 gehen runter, 3 kommen hoch. Das bringt vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Dramatik an den letzten Bundesligaspieltag, weil es dann einfach definitiv ist, ja, also wenn du dann auf dem drittletzten Platz stehst, dann bist du halt einfach direkt schon abgestiegen. Das bringt ein bisschen mehr Klarheit. Ja, aber wenn man mehr Spiele haben will, okay, wir haben es schon mal neulich wieder in einem Stream besprochen. Ich will es so oft sagen, bis es eingeführt wird. Ich hätte gerne Playoffs in der zweiten Liga. So ein bisschen nach englischem Vorbild, nicht 1:1, kommen wir gleich zu in Details, aber die englischen Championship-Playoffs, die sind so spannend, die machen so viel Spaß, Jahr für Jahr. Also, folgendes Szenario. Platz 1 und 2 in der zweiten Liga gehen hoch. Aus der ersten Liga gehen 3 runter. Und dann spielen in der zweiten Liga Platz 3, 4, 5 und 6 Playoffs. Und nicht alles mit Hin- und Rückspiel. Es spielt der Dritte gegen den Sechsten und der Vierte gegen den Fünften ein Spiel. Und um die Mannschaften, die in der Tabelle am Ende weiter oben gelandet sind, quasi zu belohnen, denen einen Vorteil zu geben, ist das eine Spiel im Stadion der höher platzierten Mannschaft. Heimrecht. Dann gibt es ein Finale der beiden siegreichen Teams. Und das entweder, um das höher platzierte Team auch hier nochmal zu bevorzugen, mit Heimrecht für das höher platzierte Team oder auf neutralem Boden. Aber ein Spiel. Das sind dann 3 statt 2 Spiele. Das ist mal ein Vorteil aus Vermarktungsperspektive. Das ist ein Spiel mehr, was du vermarkten kannst. Es sind in meinen Augen fairere Grundvoraussetzungen, weil es hier nur Spiele innerhalb einer Liga gibt. Als zweite gegen erste Liga. Und natürlich kann man jetzt sagen, aber das ist doch dann unfair für den Dritten. Ja, aber das ist doch noch viel unfairer, wenn du eben gegen den Tabellen 16. der ersten Liga spielen musst, als wenn du gegen den Tabellen 6. der hinter dir steht, der zweiten Liga antreten musst. Und wenn du es dann halt verkackst, ja gut, dann hast du halt selber Schuld. Also es ist vielleicht auch nicht super fair für den Dritten, aber ja fairer als jetzt. So musst du es ja betrachten. Das wäre dieses Jahr Düsseldorf gegen Hannover und der HSV gegen den KSC gewesen. Super Spiele in meinen Augen. Und vor allem ist es gut für die zweite Liga. Weil was haben wir aktuell in der zweiten Liga? Eine gähnende Leere an den letzten Spieltagen im Tabellenmittelfeld. Für die Teams, ja, die zweite Liga war super eng. Und selbst da ging es dann halt irgendwann für manche Teams um gar nichts mehr. Nach unten war der Abstand zu groß und nach oben eigentlich auch. Ja, und dann tröpfelt die Saison so aus. Das ist doch auch scheiße, auch für die Fans dieser Teams. Und so würdest du halt viel mehr Spannung reinbringen, weil für viele Teams dann im Bereich Platz 6 bis zum Beispiel dieses Jahr, ich habe mal nachgeguckt, ein paar Spieltage vor Ende waren Platz 6 bis 10 noch absolut im Rennen, was Platz 6 angeht. Sprich, Playoffs, sprich, möglicher Aufstieg. Die Wahrscheinlichkeit, dann aufzusteigen als Sechster, ist immer noch relativ gering, weil du gegen bessere Teams antreten musst. Aber zumindest geht's dann um diese Teams noch was an den letzten Spieltagen. Am letzten Spieltag hätten, glaube ich, noch Platz 7 und Platz 8 auch noch Sechster werden können. Ich finde, dass dann so die Saison nicht so ausfaden würde in der zweiten Liga. In der ersten Liga hast du den Kampf um die europäischen Plätze. Aber in der zweiten Liga für die Mittelfeldteams, ja, spielt man dann halt so zu Ende. Was natürlich auch irgendwo ein bisschen zu Wettbewerbsverzerrung führen kann, wenn dann so ein Team, wo es um nichts mehr geht, gegen einen möglichen Absteiger ran muss. Und die sind dann so, ja, wir versuchen natürlich hier zu gewinnen, aber wenn wir verlieren, ist auch nicht so schlimm. Ist doch kacke. Deswegen das hier mein Plädoyer für Playoffs in der zweiten Bundesliga. Kommen wir zu meiner Favorite-Frage. Christoph Daum ist wieder da, hat nämlich gefragt, Servus, nachdem wir jetzt wochenlang über die Bundesliga-Top-11 diskutiert haben, würde mich mal deine Bundesliga-Flop-11 der Saison interessieren, also die 11 größten Enttäuschungen der Saison, wie auch immer du das interpretierst. Grüße aus Landshut. Grüße zurück. Also ich glaube, ich finde es eine super Frage, weil da denkt man ja nicht so häufig drüber nach. Aber ich finde ganz wichtig, das als Enttäuschungen zu framen. Spieler, wo wir vor der Saison viel mehr erwartet haben, als das, was wir letztendlich bekommen haben. Hier werden gleich ein paar Spieler mit dabei sein, die auch wegen Verletzungen vielleicht nicht das abrufen konnten. Aber ich habe versucht, Langzeitverletzte, also zum Beispiel Davy Selke und Luca Waldschmidt sind nicht mit dabei, auch wenn vorher hier der ein oder andere in diesem Büro wildeste Hottakes zu den beiden rausgehauen hat. Aber was willst du tun mit Verletzungen? Also, meine Flop-11 der Saison. Gigi Pavlinga im Tor von Werder Bremen. Ich finde, wenn du, keine Ahnung, 5, 6 Jahre Stammtorhüter eines Vereins bist, auch in die Saison gehst als Nummer 1 und dann nach 7 Tagen, natürlich, ich glaube, er hat sich dann verletzt, aber dann kam Zetterer rein und der hat den Platz nie wieder hergegeben. Und also die Saison hätte für Pavlinga nicht schlechter laufen können, deswegen Pavlinga im Tor, gab noch ein paar andere Optionen. Viererkette bestehend aus Rami Benzebaini links, der hat in der zweiten Saisonhälfte gar keine Rolle mehr gespielt und wenn du die erste Saisonhälfte spielst oder die Hinrunde spielst und dein Verein, gut, Benze Baini war dann auch nicht da, also der BVB musste da was tun, aber wenn dein Ersatz quasi, der geholt wird per Laie, so gut spielt, dass du einfach komplett raus bist, ist das schon eine enttäuschende Saison. Bonucci, Union Berlin, man könnte mehrere Unioner hier nennen, aber ich glaube, Bonucci, wer weiß, was man da sportlich erwartet hat. Ich jetzt gar nicht wahnsinnig so viel, aber man hat trotzdem noch deutlich weniger bekommen. Niklas Süle, ey, vor einem Jahr, vor der Saison, haben wir über Niklas Süle ich bin der Meinung, wir haben über ihn gesprochen als ganz sicherer EM-Fahrer. Vielleicht sogar Startelf-Spieler für die deutsche Nationalmannschaft, wenn er eine gute Saison spielt. Und jetzt hat keiner mit der Wimper gezuckt, dass der Mann nicht mit dabei ist. Dazu kommen natürlich dann noch die Fotos, wo er jetzt, sagen wir mal so, nicht topfit aussieht. Deswegen absolute Enttäuschungssaison für Niklas Süle, auch vor allem mit Blick auf die Rückrunde. Auf der rechten Abwehrposition kommt einer, wo ich persönlich wenig erwartet habe, er aber sehr viel Hype bekommen hat, der nur ein halbes Jahr da war und auch hier Verletzungen eine Rolle gespielt haben. Aber Sascha Boey, also ja, Verletzung, okay, aber der Mann hat 2 Spiele für den FC Bayern bestritten. Ich würde behaupten, manche haben vergessen, dass dieser Transfer überhaupt vonstatten gegangen ist, dass der überhaupt Realität war. Also, das ist schon enttäuschend. Wie gesagt, ich war kein Fan von dieser Verpflichtung. Das heißt nicht, dass er das nicht noch irgendwie revidieren kann, aber Stand jetzt Sascha Boey auf hinten rechts. Dreier Mittelfeld, mache ich schnell. Naby Keita, brauchen wir nicht drüber sprechen. Donny van de Beek, brauchen wir nicht drüber sprechen. Und Felix Metscher. Auch hier kann sich das noch ändern, aber wenn du 30 Millionen oder so für ihn ausgibst und das bekommst, ist das eine absolute Enttäuschung. Und vorne drin die 3 Offensiven. Das ist einer davon ist ein relativ persönlicher Pick. Dion Bello von Augsburg. Ist jetzt nicht die größte Enttäuschung wahrscheinlich, aber für mich persönlich schon, weil ich einfach viel mehr erwartet habe und die Entwicklung halt in eine komplett falsche Richtung gegangen ist. Also Bello hat vor der Saison, also in der Saison vor der letzten, 1100 Minuten gespielt und 6 Scorer gehabt. Und diese Saison 560 Minuten und 2 Tore. Das ist halt keine Entwicklung, die du von einem Anfang 20-Jährigen sehen willst. Und deswegen für mich persönlich eine Enttäuschung. Kevin Volland, ja, der hat am Ende noch ein paar Tore, ein paar Vorlagen für Union gemacht, aber für mich machen es die 2 roten Karten. Also wenn du mit so großen, also ich finde schon, dass die Erwartungen an Volland groß waren. Und dass die halt nicht ansatzweise eingehalten wurden. Und dann eben 2 Platzverweise. Und vorne drin, auf der 9, Ludovic Ajorg, der 2 Tore gemacht, der Mann. Und ich glaube, Niklas war das, ne? 15 Tore, Ludovic Ajorg oder so, als Hot Take in der Prognose. Von dem haben wir alle viel mehr erwartet, inklusive Mainz. Und dann startet der rein, was waren das? 2 verschossene Elfmeter im ersten Spiel. Und dann noch eine Verletzung dazu, hat überhaupt nicht reingefunden in diese Saison und eine der größten Enttäuschungen. Aber auch hier kann man sehr viele andere Spieler nennen, auch hier gerne in die Kommentare mit eurer Flop 11. Und die letzte Frage kommt von Julian. Julian hat bei Discord gefragt, mein Krögi, erstmal, wie geht's dir? Grundsätzlich sehr gut, wir nähern uns dem Ende der Saison und wir nähern uns mit großen Schritten der Europameisterschaft, auf die ich mich sehr freue und deshalb auch die Frage hier mit reingenommen habe. Julian schreibt, meine Frage an dich, welche U21-Spieler sollte man bei der EM auf dem Radar haben? Sehr gerne auch Spieler aus den eher kleineren Nationen. Liebe Grüße aus dem Saarland. U21-Spieler bei einer Europameisterschaft, also es ist für mich wenig überraschend gewesen zu sehen, wie wenig Spieler, U21-Spieler, mitfahren überhaupt und wie wenig davon wahrscheinlich überhaupt mehr als Kurzeinsätze bekommen oder mehr als Joker-Einsätze bekommen und gleichzeitig, und jetzt kommt der überraschende Part, was heißt überraschend, aber der ungewöhnliche Part, der wertvollste Spieler des Turniers laut Transfermarkt.de ist ein 20-Jähriger mit Jude Bellingham. Der sticht halt schon krass heraus. Den werde ich hier nicht nennen, den kennt ihr alle. Genauso wie Lamine Yamal von Barcelona. Ich bin halt gespannt, wie viel Lamine Yamal bei Spanien spielen wird. Der hat schon 6 Länderspiele gemacht, 4 Scorer. Im letzten Testspiel stand er in der Startelf. Und seine Konkurrenz auf der Position ist jetzt nicht so krass. Also wir könnten vielleicht sogar, ja, so ein Breakout-Turnier, also nach einer Breakout-Saison, Breakout-Turnier von Lamine Yamal, einfach von einem 16-Jährigen sehen bei Spanien. Warren Zaire, Emery, kennt ihr auch von PSG, ist einer meiner absoluten Lieblingstalente. Da frage ich mich, wie viel Spielzeit er bei Frankreich bekommen wird. Mein Nummer 1 Talent, wisst ihr auch, wenn ihr regelmäßig Frag Calcio guckt, ist Kobbie Mainoo. Ich könnte mir halt sehr gut vorstellen, dass Kobbie Mainoo, der erst 2 Spiele für England gemacht hat, tatsächlich eine größere Rolle spielen wird. Also letztes Testspiel von Anfang an neben Declan Rice auf der 6, auf der Doppel-6 und in meinen Augen der beste Spieler, den England zur Verfügung hat momentan für diese Position. Also nach Rice und Bellingham natürlich. Ich glaube, er wird spielen tatsächlich. Er wird relativ viel spielen und ich glaube, er wird gut spielen. Und das waren jetzt eher bekanntere Namen. Ich habe jetzt noch ein paar Namen, wo man vielleicht den nächsten Schritt nach der EM erwarten kann. Und wenn die ein gutes Turnier spielen, haben wir schon häufig erlebt, ja, dass dann ein Spieler, der eine krasse EM spielt oder WM spielt, dann plötzlich noch einen viel größeren Schritt macht, als man das vorher erwartet hat. Antonio Silva zum Beispiel, 20 Jahre alt, Benfica, Innenverteidiger, der hat die nächste gute Saison in Portugal gespielt. Und da wartet halt einfach der nächste Schritt. Und ich denke mir, dass man da halt die EM noch abwarten wird und dass sich da vielleicht dann die ganz großen Clubs um ihn streiten könnten. Ich weiß halt nicht, ob er Startelf spielt. Ist halt so die Frage, wer neben Ruben Dias spielt. Pepe ist noch mit dabei. Was ist der jetzt? 41? Aber der könnte eine Rolle spielen. Und dann Inacio von Sporting. Das ist so der zweite moderne, junge, spielstarke Innenverteidiger, den Portugal hat. Habe ich jetzt noch nicht so richtig herausfinden können, wer da favorisiert wird. Aber super, super Spieler, Antonio Silva. Der nächste moderne und spielstarke Innenverteidiger spielt bei Belgien, ist 20 Jahre alt und heißt Zeno De Bast. Den habe ich auch schon lange auf dem Schirm, spielt bei Anderlecht, gilt schon lange als großes, großes Talent. Der ganz große Durchbruch kam jetzt noch nicht und auch nicht der Wechsel zu einem größeren Verein. Das ist ein Typ, der spielt Diagonalpässe, lange Diagonalpässe nach vorne in die Spitze, wie ich es von wenigen so jungen Spielern gesehen habe bisher. Dem fehlt es ein bisschen an Physis, ein bisschen an Spielhärte. Gegen England im Testspiel stand er in der Startelf neben Vertonghen. 6 Länderspiele erst gemacht, aber es könnte sein, dass er Startelfspieler wird. Und dann, who knows? Dann müssen wir in die Türkei gucken. Türkei hat mehrere sehr spannende Talente mit dabei. Ey, keine Ahnung, wie gut es für die läuft. Also die letzten Testspiele waren Murks. Aber wer weiß, ein spannender Kader, vor allem wenn man eben auf die jungen Spieler schaut. Mit Arda Güler allen voran, 19 Jahre alt, das könnte sein Turnier werden. Shootingstar vielleicht des Turniers. Richtig gut in Form, ich habe nochmal geschaut, für Real Madrid in seinen letzten 7 Ligaspielen 6 Tore gemacht. Can Usun wird mitfahren von Nürnberg, da erwarte ich jetzt eher weniger Spielzeit. Ist auch bei Nürnberg so ein bisschen abgekühlt und hat bisher erst 13 Nationalmannschaftsminuten gespielt. Ich glaube nicht, dass er da mehr als Joker Einsätze bekommt. Und Kenan Yildiz natürlich, in Regensburg geboren, 19 Jahre alt, kommt aus der Regensburg- und Bayern-Jugend, jetzt bei Juve. 5 Einsätze für die Türkei schon gehabt. Der kann halt außen und vorne in der Spitze oder als zweite Spitze agieren. Hat bei der Türkei auch mal alleinige Spitze gespielt. Auch ein Name, den man auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte, der Spielzeit bekommen könnte. Und da bin ich dann zum Abschluss noch bei 2 Spielern gelandet, 2 unbekannteren Namen. Aber das waren immerhin 2, wo ich mir eher vorstellen kann, dass sie viel sogar spielen und unter 21 sind. Nämlich Elias Jelert von Kopenhagen, Dänemark, 20 Jahre alt, Stammrechtsverteidiger bei Kopenhagen gewesen. 3 Einsätze erst für Dänemark. Deswegen mal schauen, ob er in der Startelf steht. Aber es ist jemand, der gutes Tempo mitbringt, offensiver Außenverteidiger, gute Flanken schlagen kann. Wenn der in die Startelf rückt, einer, den man sich anschauen sollte. Und dann, da bin ich mir ganz sicher, dass er Startelf spielen wird, abgesehen von den größeren Namen. Mario Mitai, Albanien, spielt bei Lokomotive Moskau. Der ist Stammlinksverteidiger bei Albanien. Sehr junger Spieler. Ich bin ganz ehrlich, zu dem kann ich jetzt nicht so viel sagen. Werde ich aber im Auge haben. Ich habe jetzt nicht so viele Lok Moskau-Spiele geschaut, aber Mario Mitai, einer, den ihr auf dem Schirm haben solltet. Das war mal eine ganze Reihe an Namen. Tatsächlich wahnsinnig viel mehr Spieler gibt es gar nicht. Und vor allem nicht welche, wo ich sage, die könnten zumindest spielen. Ja, ich bin die ganzen Namen durchgegangen, die nominiert sind und unter 21 sind. Und viele sind da nicht bei, wo ich sage, ja, die werden wir viel zu Gesicht bekommen. Das soll es für heute gewesen sein. Das war diese Frag-Calcio-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liken und abonnieren natürlich nicht vergessen. Hätte ich am Anfang sagen sollen. Naja, passiert. Macht's gut. Tschüss.